Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Flutlichtfreitag im Weserstadion.
Wunderbar, der Fische. Meine Fresse, es ist 22.11 Uhr und wir kriegen es wieder nicht geschissen gegen eine harmlose Wolfsburg-Mannschaft. Irgendwas zu holen, das kann nicht wahr sein.
Vorschüsse war die Nummer 6. Jetzt!
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 Ich nehme alles zurück.
Ja, so wie Björn habt ihr vielleicht auch gefühlt, höchstwahrscheinlich sogar. Was für ein Spiel und was für eine erlösende Party am Ende. Jens Day sorgt in der 83. Minute für den Ausgleich und Samuel Mbangula macht in der 94. Spielminute mit einem Traumtreffer den Sack zu. 3 Punkte katapultiert Werder kurzfristig mit 15 Punkten auf den 7. Platz der Tabelle. Für welchen Kontinent der steht, das sprechen wir nicht aus. Es war bereits der 3. Heimsieg in Serie in der Bundesliga und nur eines der letzten 9 Bundesliga Spiele ging verloren. Tolle Bilanz. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Werder gerne mal im Dornröschenschlaf in die Partie reinstartet. Warum die Rakete häufig erst so spät gezündet wird und wer welchen Anteil am Sieg hatte, darüber sprechen wir mit euch und dem Kollegen der Deichstube, der nicht nur die Partie, sondern auch die grünen Lichtkegel in den Blick nehmen wollte. Hat er uns versprochen im letzten Podcast. Moin Daniel Kuteus.
Hallo, moin Alex.
Ja, wie gut waren die Lampen denn für dich gestern an, Daniel? Scheinbar haben sie ja in den letzten Minuten des Spiels insbesondere für mächtig Magie gesorgt.
Absolut. Ich bin ja ohnehin riesengroßer Flutlicht-Fan. Nicht nur im Weserstadion, da selbstverständlich ganz besonders, aber auch in anderen Stadien. Es ist, wie du schon sagst, wirklich diese Magie, die da entsteht. Gestern dann auch noch so nass-kaltes Herbstwetter, wirklich Schmuddelwetter, nicht schön. Nebelschwaden in der Luft, tiefer Boden. Also das ist wie gemacht für Fußballromantik. Die Flutlichter bei Werder inzwischen ja auch mit grünen Lampen ausgestattet und das ist schon ein netter Effekt. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bräuchte das nicht. Mich stört es nicht. Man kann das machen und das streicht den Eventcharakter von so einem Spiel und gibt bestimmt auch viele Fans, die das abfeiern. Für mich ist klassisches Flutlicht aber eigentlich schon magisch genug, sodass ich da keine Steigerung mehr bräuchte.
Also für den Kuteus bitte keine Farbe beimischen. Klar ist, wer es romantisch mit dir haben will, deine Frau zum Beispiel, die zündet keine Kerze an, sondern stellt einen Flutlichtmasten auf. Das habe ich jetzt
ja,
auch
wir
gelernt.
Haben tatsächlich auch einen im Wohnzimmer stehen. Also ja. Immer, wenn wir uns mal gemütlich machen,
schön,
dann fluten wir uns mit Licht.
Samstagabend bei Kuteus. Ich habe es so ein bisschen vor Augen, wie es bei euch aussieht. Die letzte Ecke ist ausgeleuchtet. Ja, lass mal von diesen Randthemen zum Kern unseres Podcasts kommen. Wir wollen das Spiel auseinandernehmen. Und das war ja eine überraschende Wendung, die sich da gestern eingestellt hat. Denn man muss sagen, über fast 90 Minuten sah es so aus, als würde Werder wirklich eine Partie aus der Hand geben, die Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit, für sich hätte entscheiden können, schon viel früher und auch müssen. Aber es gab offensichtlich mehrere Faktoren, die die Spieler daran gehindert haben. Markus schiebt mit uns die Endorphine beiseite und schreibt das hier. Es tut mir leid, aber ich kann mich über den Sieg nur wenig freuen. Im Gegenteil, bin eher sauer und enttäuscht. Es war wieder ein richtig schwaches Spiel und dass wir es gewinnen, liegt zu 75% an den Wolfsburgern, die katastrophale Fehler machen und sich selbst im Weg stehen. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal ganz nüchtern drauf. Über weite Strecken war das tatsächlich ein sehr zähes Spiel. Wo machst du denn die Gründe dafür aus? Lag es an der Startaufstellung, an der dünnen Boxbesetzung? Das haben wir ja immer wieder in einigen Szenen auch gesehen. Oder eher so an der fehlenden Kreativität nach vorne, Daniel?
Ja, ich glaube, das war am Ende wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Und was noch hinzukommt, ist, dass der Gegner, also die Wolfsburger, extrem tief stand. Das muss man wirklich sagen. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass eine Mannschaft im Weserstadion selber von sich aus mal so wenig zum Spiel beigetragen hat. Also die standen ja wirklich hinten mit einer Fünfer- bzw. Sechserreihe sogar noch und haben sich mehr oder weniger am eigenen Strafraum verschanzt. Das macht es natürlich für eine Mannschaft wie in dem Fall Werder schwer, da durchzukommen, das eigene Spiel aufzuziehen. Dementsprechend war das lange zäh. Lag aber eben auch daran, dass Werder lange diese Lösungen nicht hatte, um gegen dieses Bollwerk ja wirklich gefährlich zu werden. Es gab Abschlüsse, gleich nach 5 Minuten diesen Kopfball nach einer Ecke von Amos Pieper. Ich habe so das Gefühl, wenn der reingeht, dann knickt Wolfsburg da wahrscheinlich schon früh ein, weil die natürlich gerade auch echt einen schweren Rucksack mit sich rumtragen. Passiert nicht. Ja, und dann entwickelt sich so eine Art Geduldsspiel. Werder hat zwar hier und da mal einen Abschluss, alles nicht zwingend genug. Der Gegner, ehrlicherweise waren das lange ja nicht mal Nadelstiche, aber ist dann plötzlich vorne und geht in Führung. Und dann ist es auf Deutsch gesagt wirklich lange ein Drecksspiel, in dem Werder nach dem passenden Schlüssel sucht, den nicht findet, weil eben auch nicht alle Abläufe greifen, weil fußballerisch wieder einiges im Argen lag. Und nach hinten raus ist es dann einerseits klar verdient und eine Leistung der Moral. Das Tor von Bangula darüber hinaus noch technisch höchst anspruchsvoll, super anzusehen. Natürlich, aber auch unter dem Strich immer ein bisschen auch glücklich, wenn du so spät halt gleich zweimal den Lucky Punch auspacken kannst. Fragt nur in 2 Tagen auch keiner mehr drum. Du hast die Serie vorhin umrissen. Werder steht richtig gut da, kann mit einem super Gefühl in die Länderspielpause gehen und in aller Ruhe daran weiterarbeiten, dass die Nuancen und das grundsätzliche Spiel peu à peu besser werden.
Und dennoch gibt es Baustellen. Es war ein Spiel der Flanken. Also du hast mir das eben netterweise geliefert. 39 Flanken gab's und erst der 37. Versuch hat gesessen. Damit sind wir bei diesem Thema der dünnen Boxbesetzung. Übrigens haben wir aus dem Harz einen Beitrag bekommen. Da wurde schon gefragt, ob die vielen Flanken bereits ein Anzeichen dafür seien, dass Lücke zurückkehrt. fand ich auch schön.
Der Flanke eingeflogen. Ja.
Genau, aber so ein Typ wie er fehlt. Generell fehlt überhaupt ein Spieler. Also ich habe viele Aktionen gesehen, da wurde der Ball dann noch von den Flügeln reingechippt, aber ging komplett ins Leere. Also wir reden nicht darüber, dass ein Spieler leicht zeitverzögert unterwegs war, sondern dass teilweise gar keine Spieler in der Box standen. Wie kann das denn passieren?
Ja, das stimmte in der Tat in vielen Situationen die passende Staffelung nicht. Das ist ja, wenn man so möchte, ohnehin ein Thema, was Werder durch die Saison mit sich schleppt, dass einfach diese, ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, für den Fußball von Horst Steffen ganz, ganz wichtige Neuner-Position noch nicht so funktioniert, wie es im Idealfall der Vorstellung von Horst Steffen entspricht. Gestern durfte Keke Topp mal wieder von Beginn an rein. Das werden wir gleich sicherlich nochmal einzeln vertiefen. Konnte auch nur bedingt Eigenwerbung für sich machen. Boniface dann diesmal wieder als Joker drin. Hatte seine Szenen, ja, hängt ja auch beim Tor mit drin, dass er zwar ungewollt, aber dann doch letzten Endes auf den Weg bringt. Das ist alles insgesamt aber noch nicht so zentral vor dem Tor gut, wie Werder das haben möchte und für sein eigenes Spiel braucht. Und dazu kommen dann manchmal auch falsche Entscheidungen der Flügelspieler. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Justin Ginma noch hochschaut und sieht, ach, ist ja gar keiner mitgelaufen in der Mitte, aber nicht auf den Ball tritt, sondern den trotzdem vors Tor bringt, wo er dann natürlich komplett durchrauscht und weg ist. Und ja, da sind viele Dinge noch nicht so, wie sie sein sollten. Man kann jetzt natürlich positiv hervorheben, Wahnsinn, 39 Flanken pro Spiel. Du musst ja erstmal hinkommen nach vorne und die Dinger vors Tor bringen können. Das heißt, auf dem Weg dahin hast du ja offensichtlich einiges richtig gemacht. Flanken, probates Mittel, weil wenn du es gut anstellst, viel Gefahr daraus entsteht. Dann muss aber die Strafraumbesetzung auch besser funktionieren. Und Werder hat ja nun mal aktuell keinen treffsicheren Neuner, aber, und auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, mit Jens Day ein, der da auch immer wieder auftaucht und seine Chancen sucht. Und Gott sei Dank, muss man aus Bremer Sicht sagen, hat er sie dann am Freitagabend auch gefunden.
Unser neuer Stürmer. So sieht's aus. Bianca aus Beckdorf hat uns ganz viele grün-weiße Herzen geschickt. Erstmal vielen Dank dafür. Verbunden mit der wohl entscheidendsten Frage, wie ich finde. Hey, ihr zwei rasanten Reporter, seit 5 Spielen ungeschlagen, endlich. Aber wisst ihr, warum in den letzten Spielen immer erst in der zweiten Halbzeit so der Wake-up-Call kommt, obwohl wir echt gut gespielt haben und uns erst zum Sieg schießen, meistens ab der 75. Minute? Ja, damit greift sie perfekt so das Gefühl der Fans auch auf. Daniel, wie erklärst du dir dieses Phänomen, dass Werder oft erst aufwacht, wenn es richtig brennt? Mentalität, Taktik oder schlichtweg die berühmte Portion Weserzauber, die du eben schon bemüht hast?
Ja, Taktik glaube ich nicht. Das wäre zumindest höchst riskant zu sagen, Leute, lass mal 80 Minuten Piano machen und hoffen, dass es nach hinten raus wieder klappt. Also das ist sicherlich nicht der Matchplan von Horst Steffen für jede einzelne Partie. Am Ende kann man es loben und sagen, hey, starke Moral, dreckiges Spiel gegen Wolfsburg, liegt 0-1 hinten, Schlussphase bricht an, Kräfte schwinden, und du drehst das Ding noch. Das war absolute Flutlichtmagie, das, was dann entstanden ist, dieses Stadion kann von den Rängen einfach eine Energie entfachen. Ja, jeder, der das mal miterlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Und genau so einen Abend hatten wir gegen Wolfsburg. Dazu kam dann allerdings auch, dass die Wolfsburger gefühlt so ab der 70. Minute eigentlich auf den Schlusspfiff gehofft haben und man so das Gefühl hatte, boah, ich glaube aus Bremer Sicht, hier baut sich was auf. Also wenn die weiter Druck machen, irgendwie wird das belohnt, dann ja sogar noch durch zwei Tore. Ja, dass das immer so nach hinten raus passiert in den letzten Wochen, absoluten Muster sehe ich auch. Ich würde es mal als Zeichen einer guten Moral der Mannschaft werten, aber gleichzeitig auch sagen, da muss man auch irgendwie ansetzen und gucken, dass man sieht, dass man auch die eigenen Qualitäten, die ja fraglos in diesem Kader stecken, früher im Spiel gerne auch in der ersten Halbzeit schon mal auf den Rasen bringt, weil ich habe es eben angesprochen, so ein höchst verunsicherter Gegner wie Wolfsburg, wenn gegen den auch mal ein frühes Tor fällt oder man die wirklich von Anfang an massiv unter Druck setzen kann, versucht hat Werder das mit hohem Pressing, aber es hat halt eben nicht ausreichend gegriffen, dann kann so ein Spiel halt auch sehr angenehm verlaufen, weil ich bin mir sicher, gehst du da früh in Führung, dann geht es am Ende wahrscheinlich 3-4-1 aus, weil Wolfsburg dann einfach platt ist irgendwann.
Ja, andererseits hätten wir dann nicht die Explosion erlebt, die es gestern gab. Die Erde hat gebebt, ich habe es zu Hause geschaut mit Blick aufs Stadion und ach, war das schön. Also da schwappte so richtig rüber, du hast es gerade schon gesagt, was im Weserstadion los war. So, bevor wir uns mal die Einzelleistungen vornehmen und auch auf die ein oder andere Spielszene schauen, freuen wir uns zunächst, dass unser Deichstubenfreund, Top-Analyst Tobi Escher aus Japan zurück ist. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume, der zerfasert uns die Partie jetzt mal.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Was lange währt, wird endlich gut. Werder Bremen schaffte es in der letzten Minute gegen den VfL Wolfsburg 3 Punkte zu holen. Dabei hatte sich dieser Sieg schon lange angedeutet, denn die zweite Halbzeit war ein einziger Sturmlauf. Allerdings war es die erste Halbzeit nicht. Da hatte Werder Bremen noch Probleme. Man hatte das Gefühl, Werder wollte ein bisschen asymmetrisch anlaufen. Djinma als Rechtsaußen hat eigentlich häufig als zweiter Stürmer neben Top agiert. Grüll auf der linken Seite wiederum hat sich etwas tiefer fallen lassen. Damit hat man so ein Stück weit die beiden Innenverteidiger des Gegners anlaufen können, gleichzeitig auch Wolfsburg auf die rechte Seite gelenkt, so weg von der linken Seite, von Swanberg weggelenkt. Das hat aber auch, finde ich, nicht immer funktioniert. Wolfsburg hat 2-3 Mal das gut ausgespielt, auch beim Tor, wo sie dann über einen nach vorne rückenden Außenverteidiger die gesamte Abwehr von Werder aushebeln. Das war nicht besonders gut. Aber was Werder in die Karten gespielt hat, war, dass Wolfsburg komplett verunsichert wirkte und auch nach dieser Führung überhaupt nichts mehr für die Offensive getan hat. Also sie haben sich gerade in der zweiten Halbzeit komplett zurückgezogen und Werder hat es dann sehr gut gemacht, den Gegner am Strafraum festzupinnen. Werder hat das Spiel dann sehr viel von einer Seite zur anderen verlagert und wieder hin und wieder zurück. Also viele Verlagerungen gespielt und nach der Einwechslung sind sie auch auf den Flügeln besser ins Spiel gekommen. Ich fand dann, als Grüll rechts war und mit Schmid und Sugawara zusammenspielen konnte, war das Spiel auf der rechten Seite sehr, sehr stark. Sie haben es immer wieder geschafft, den Flankengeber frei zu bekommen, zum Beispiel indem Grüll einen Lauf in die Spitze gemacht hat und dann eben Sugawara frei die Flanke schlagen konnte. Und diese Tore am Ende waren auch mehr als verdient. Es war ein mehr als verdienter Sieg, auch wenn Werder sich ein bisschen schwer getan hat und auch wenn der Gegner ein bisschen mitgespielt hat, weil Wolfsburg hat nach der Pause überhaupt nichts mehr angeboten.
Arigato, Tobi. Japanisch präzise auseinandergezogen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, du hast hier nochmal das bessere Flügelspiel nach den Einwechslungen betont. Und damit sind wir erstmal bei der Aufstellung und einem Marco Friedl, der wieder als linker Verteidiger gesetzt war. Obwohl das ja nicht seine angestammte und auch nicht geliebte Position ist. Klaus aus Hamburg dazu. War der Isaac Schmidt noch verletzt oder nicht fit? Oder ist er so schwach, dass Friedl ihm vorgezogen wird? Bitte befreit Friedl von der Seite. Daniel, das ist ja wirklich eine Frage, die haben wir im letzten Podcast schon intensiv aufgemacht. Und hier nochmal das Plädoyer, Friedl vor Innenverteidigung. Das ist die Forderung und natürlich verbunden mit der Frage, geht das 0-1 auf Friedls Kappe und brauchen wir jetzt dringend da mal einen Wechsel? Muss der Mann wieder dorthin, wo er hingehört? Hat er ja in den letzten Minuten auch wieder gespielt in der Innenverteidigung.
Ja und jein. Also das 0-1 geht mit auf seine Kappe, weil er viel zu hoch steht. Ich glaube sogar, nagelt mich nicht drauf fest, aber in der gegnerischen Hälfte, wo er sich per Doppelpass aus dem Spiel nehmen lässt und dann einfach raus ist aus der Szene und nicht mehr hinterherkommt. Und ich saß im Stadion und dachte auch, alter Schwede, ist da Platz hinten links bei Werder, da könnten 40 Tonner parken, so, und das hat Wolfsburg sehr gut ausgenutzt. Am Ende hängt der ein oder andere noch mit drin im Tor, Koulibaly steht auch so ein bisschen im toten Raum, im Zentrum, ist dann aber auch schwer für ihn. Also ja, da hängt Friedl mit drin. Muss der sofort wieder in die Mitte? Jein. Er selber will das unbedingt und er ist da, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, deutlich besser als auf der Linksverteidigerposition. Das hat er früher in jungen Jahren zwar gespielt, kann das grundsätzlich auch, aber Marco Friedl als Innenverteidiger ist ja 3 Level besser als Marco Friedl als Linksverteidiger. Das weiß er selber auch, deswegen will er gern zurück in die Mitte. Das haben wir ihn nach dem Spiel auch gefragt. Es war ein ganz nettes Gespräch, war natürlich auch gut gelaunt nach dem Sieg. Und irgendwann hat er die Frage bekommen, Mensch, wie sehr freust du dich eigentlich, wenn du siehst, dass Isaac Schmidt eingewechselt wird? Weil das natürlich bedeutet, er darf in die Mitte wechseln. Ja. Und da war er am Lachen und sagte, ja, natürlich total. Jeder weiß, dass ich mich in der Mitte wohler fühle. Er war dann auch selbstkritisch und hat gesagt, so wie in Mainz darf ich als Linksverteidiger nicht auftreten. Weniger aufs Sportliche bezogen, sondern mehr auf dieses Schultern hängen lassen, hadern, abwinken, Unzufriedenheit ausstrahlen. Geht nicht für einen Captain. Das hat er selber gemerkt. Da hat ihm Horst Steffen unter der Woche auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Es gab nämlich ein Gespräch zwischen Trainer und Kapitän, in dem Horst Steffen Marco Friedl gesagt hat, so nicht. Und auch mit Horst Steffen haben wir über die Personalie Marco Friedl gesprochen und gefragt, wie ist eigentlich eure Absprache? Ist der jetzt bis auf Weiteres als Linksverteidiger eingeplant? Entscheidet ihr das von Woche zu Woche? Und da lässt Horst Steffen sich ja ungern in die Karten schauen, hat aber gesagt, ja, er darf sich schon darauf einstellen, dass das jetzt auch vielleicht eine neue Position ist. Denn die beiden Innenverteidiger, Pipa, Koulibaly, die machen es gerade so gut, da will ich eigentlich nicht dran rütteln. Und das ist natürlich speziell, weil Marco Friedl ist der Kapitän, muss jetzt auf einer Position spielen, auf der er eigentlich nicht spielen möchte. Ja, kommt gerade nicht zurück in die Mitte, weil Koulibaly da ist. Also das wird spannend in den nächsten Wochen, sagen wir es so. Ich gehe davon aus, wir sehen Marco Friedl noch etwas länger als LV.
Ja, und was bedeutet das dann auch für Isaac Schmidt? Das war ja hier die Frage, ne? Ist er so schwach oder ist es tatsächlich erstmal die Taktik, die du fahren musst, weil du eben dieses Luxusproblem in der Innenverteidigung hast und Friedl kannst du nicht rausnehmen?
Ja, ich glaube, dass er nicht so schwach ist. Er hat ja auch gestern durchaus Akzente ins Spiel noch eingebracht. Der war allerdings bis vor 2 Wochen noch verletzt, hatte in Mainz dann seinen ersten Kurzeinsatz und da setzt Horst Steffen, glaube ich, auf Bewährtes, weil selbst wenn Marco Friedl als Linksverteidiger offensiv ja, einiges vermissen lässt, defensiv, gut, Wolfsburg, das 0-1 haben wir gerade besprochen, aber steht er normalerweise für ein konstant gutes und seriöses Level, das man erwarten kann. Ich glaube, das war da die Entscheidung. Wenn Isaac Schmidt jetzt auch über die Länderspielpause 2 Wochen mehr Training in den Beinen hat, kann das natürlich gut sein, dass der auch als Linksverteidiger in Frage kommt. Dann ist es natürlich in der Mitte wieder spannend. Was macht Steffen da? Nimmt der Koulibaly raus, der im Moment absolut in diese Mannschaft gehört. Ja, Amos Pieper kannst du nicht rausnehmen, weil Friedl Koulibaly wird ja auch nicht 2 Linksfüße in der Innenverteidigung haben. Also das ist schon eine ziemliche Denkaufgabe.
Ja. Also ich finde es auch schwierig für Marco Friedl. Ich stelle mir zumindest da so einen inneren Konflikt vor. Zum einen musst du natürlich professionell damit umgehen. Das macht dir dann auch der Coach unter der Woche klar. Und zeitlich ist es ziemlich hart, ne, dass du da jetzt gelandet bist auf einer Position, die du eigentlich gar nicht magst. Wollen wir uns jetzt aber gar nicht weiter dran festbeißen. Zum einen, weil wir es letzte Woche schon besprochen haben. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Und weil wir noch so viele andere Themen auf der Uhr haben. Denn wir schauen mal auf die, die von Anfang an gesetzt waren. Keke Topp, das erste Mal unter Horst Steffen in der Startaufstellung. Ich konnte das gar nicht glauben, aber es war offensichtlich so. Und vor dem Spiel hatte er ganze 97 Spielminuten unter Horst Steffen auf der Uhr und mit dabei auch Justin Ginmar vorne. Daniel dazu. Kein Plan, wie man gefährlich vor das Tor kommen will. Alles beruht meistens auf dem Zufall. Keine echte Dynamik. Es wird wieder und wieder abgestoppt. Der Ball wird hintenrum quer gespielt. Ginmar ist ein Schatten seiner selbst. 3 Flanken schlägt er unbedrängt ins absolute Niemandsland. Schmied wirklich ohne zündende Ideen, um wirklich den letzten entscheidenden Pass zu spielen. Da ist wirklich so viel im Argen. Ja, und das hier sammeln wir auch noch von Jörg aus Viersen ein, der in seiner Nachricht übrigens in 1,20, und ich möchte die deshalb spielen, weil es eine Achterbahn der Gefühle ist, immer wieder zwischen Euphorie und Wut schwankt.
So, liebes Nachspieltag-Team, ich will unheimlich sachlich rüberkommen, aber es funktioniert überhaupt nicht. Ich bin so durch, ich bin so fertig, es war so geil zum Schluss. Aber Leute, ohne Scheiß, ich bleibe jetzt erstmal noch ein bisschen so downer. Steffen hat sich voll verspekuliert und echt keine gute Starter-Elf auf den Platz gekriegt. Also mit Keke top und auch wieder Friedel erst linke Seite. Geht einfach gar nicht. Es geht einfach nicht. Top ist noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Aber was wir dann gerissen haben, gerade so Mitte zweiter Halbzeit, wo dann auch die anderen Einwechslungen kamen. Ey, so geil. Wir haben gedrückt, wir haben geflankt, wir haben gefightet. Plötzlich waren wir da. Und Gott sei Dank ging das verdammt gut aus. Und wisst ihr was? Morgen habe ich Geburtstag und das werde ich so dermaßen geil feiern. Danke, Werder. Ey, und Horsti, das nächste Mal, mein Hund bellt, das nächste Mal, Horsti, vernünftige Starter, okay? Danke, ciao.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber Jörg. Du bist einer unserer Stammhörer und ich bin mir sicher, dass du gerade mit deinem Hund nochmal in die Partie eintauchst, so intensiv, wie du dabei warst. Da war viel drin. Also erstmal vielleicht den Punkt aufgreifend, ist die Luft vorne eher abgestanden, explosiv? Das ist ja so der rote Faden, der sich hier durch die Beiträge zieht. Und ist es wirklich so düster im Angriff mit Keke Top und Justin Ginmar? Nimmst du das auch so wahr? Du hast ja eben zu Ginmar schon was gesagt. Nimm uns vielleicht nochmal den Top in den Blick.
Ja, es haben beide in Mainz nach ihren Einwechslungen, da haben sie ja diese Rolle bekleidet, spät ins Spiel zu kommen, Impulse gesetzt. Ginmar Riesenchance gehabt, hat sein Tempo auf den Platz bekommen. Top ist beim späten Ausgleich mit involviert. Horst Steffen hat es nach dem Spiel gegen Wolfsburg dann erklärt, dass beide auch vernünftig bis sehr gut trainiert haben unter der Woche und deswegen eben gegen Wolfsburg mit diesen Startelf-Einsätzen belohnt worden sind. Ja, wirklich viel draus gemacht haben sie beide nicht. Das muss man so hart sagen. Keke toppt noch ein bisschen mehr als Justin Ginmar. Dem rechne ich noch hoch an, dass er vorne wirklich viele Bälle festgemacht hat. Gerade in der Anfangsphase so dieses Po raus, in den Gegner arbeiten, Ball halten, warten, bis einer nachrückt. Das ist was, was er grundsätzlich kann. Großes Manko natürlich, der Mann ist Mittelstürmer und ich kann mich nicht an auch nur einen einzigen Abschluss erinnern, der zumindest sowas Ähnliches wie Gefahr heraufbeschworen hätte. So gesehen, da natürlich eine Kernaufgabe nicht erfüllt. Und Justin Ginmar, ja, ich glaube, den Auftritt kann man am besten mit dem Wort unglücklich beschreiben. Der hat es weder geschafft, seine Technik noch sein Tempo gewinnbringend auf den Rasen zu bringen. Wir haben es vorhin einmal gesagt, dazu kamen so ein paar haarsträubende Dinger, wo man denkt, was macht er jetzt? Also zweite Halbzeit kam er ein bisschen besser rein, dann war aber auch Schluss, dann wurde er ausgewechselt. Also die haben beide keine Werbung für sich betreiben können und sollte mich sehr wundern, wenn die in Leipzig in zwei Wochen wieder in der Startelf stehen.
In dieser Nachricht hier gab es einen dicken Vorwurf, Top sei noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Das ist schon ein hartes Urteil.
Ja, mit sowas bin ich immer vorsichtig, weil der Mann, der bringt Qualitäten mit, von denen ich sage, so einen Spieler kannst du in der Bundesliga gut gebrauchen. Er ist aber sicherlich noch nicht so weit, dass man die Woche für Woche von ihm auf dem Platz sieht. Also ich glaube, dass es für ihn in diesem Jahr schon bei der Rolle bleiben wird, im Schatten von einem Boniface, so der denn ankommt und zündet, zu reifen, um da den nächsten Schritt zu machen. Der ist noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt der Neuner, der uns Woche für Woche die Kohlen aus dem Feuer holt. Bundesliga-Tauglichkeit würde ich ihm nicht absprechen. Ja, sonst, der Mann trainiert in einem Bundesliga-Kader, der hält da mit. Der hat auch jetzt gegen Wolfsburg nicht alles gut, aber auch beileibe nicht alles komplett falsch gemacht. Deswegen würde ich da etwas vorsichtiger sein.
Aber das skizzierte Leistungsniveau, das du gerade angesprochen hast, ist auf jeden Fall der Grund, warum Horst Steffen reagiert in der 66. Spielminute. Er bringt Boniface für Ginmar und für Keke Top kommt Samuel Mbangula, der ja dann mit seinem Traumtor noch ein fettes Ausrufezeichen setzt. Der Coach ist in der PK gefragt worden, warum Mbangula nicht von Anfang an gesetzt war. Und das hier hat Horst Steffen geantwortet.
Nee, ich war nicht so ganz einverstanden mit der Leistung dann auch in Mainz. Und die Jungs, die reingekommen sind, waren dann eben auch gut, sodass das Gefühl schon vermittelt werden durfte, dass die Jungs, die hinten dran sind, eben auch dann, wenn der eine oder andere mal nicht so gut ist, reinkommen können. Das war wichtig, dass das nochmal so war und von mir aus darf er das dann auch beweisen, Sam, dass er in die Anfangself gehört, wenn er ein Tor schießt und reinkommt. Das war gut, die Reaktion war gut von ihm, insofern auch Viktor hat eine gute Reaktion gezeigt. Also es, so muss es sein.
Ja, mal ganz grundsätzlich zum Angang von Horst Steffen. Der denkt ja alle Jungs mit, betont er auch die, die gerade draußen sitzen oder die mal nicht in der Startelf stehen. Daniel, wie wichtig ist genau das? Also das Vertrauen vom Trainer in die zweite Reihe. Denn damit sendet er ja auch das Gefühl, dass jeder, wirklich jeder eine Rolle spielt.
Ja, das ist unabdingbar wichtig. Wir haben es in Mainz gesehen, da sind es dann eben Ginma und Top, die reinkommen und Impulse liefern, Puertas auch. Jetzt gegen Wolfsburg waren es Boniface und Bangula, die in Mainz blass waren und aber jetzt eine Woche später dann in der Joker-Rolle Impulse auf den Platz bringen. Das ist ja genau das, was du als Trainer haben willst. Und wenn du diesen Spielern dann auch die Chance gibst und nicht sagst, ey, Bangula hat 10 Millionen gekostet, lass den ein schlechtes Spiel machen, der spielt trotzdem weiter Startelf. Nee, dann sitzt der halt auch mal draußen. Das funktioniert ja auf zwei Ebenen. Einmal zeigt es den Jungs, die sonst hinten dran sind, ey, Wahnsinn, wenn ich gut trainiere, hier wird auch nicht vor großen Namen halt gemacht. Auch ein Boniface sitzt dann halt wieder auf der Bank, wenn er nicht abgeliefert hat. Und auf der anderen Seite piekst das natürlich auch so Leute wie Bangula, Boniface, dass die sehen, oh ja, nee, hier beim Trainer, der guckt schon ganz genau hin, hier kriegt keiner was geschenkt. Und man sieht an den Reaktionen am Tor von Bangula oder auch an den Chancen am Einsatz von Boniface, dass das Effekt hat. Also da kann ich nur appellieren, brauche ich gar nicht, weil ich weiß, dass Horst Steffen ohnehin so arbeitet, aber genauso weiterzumachen, weil als dritter Fakt vielleicht noch, dritter Faktor, das stärkt natürlich am Ende dann auch so eine Gruppe als Ganzes, wenn wirklich jeder das Gefühl hat, ey, Leistung im Training wird belohnt und ich habe jede Woche aufs Neue die Chance, in diese Mannschaft zu kommen. Andererseits aber auch, ich muss jede Woche aufs Neue auch darum kämpfen, um in dieser Mannschaft zu bleiben. Das ist Konkurrenzkampf, den sich jeder Bundesligist wünscht und den Werder aktuell hat.
Ist ja spannend, der Coaching-Ansatz von Horst Steffen, dass er da auch immer wieder sukzessive seine Handschrift aufdrückt. Wir haben übrigens zu seinem Agieren an der Seitenlinie von Arndt noch was bekommen. Das würde ich gerne noch einmal mit einsammeln, ganz einfach, weil es so ein völlig neuer Punkt ist. Super Last-Minute-Sieg, was für eine Stimmung. Aber weiß Horst Steffen, dass er seine Bank während des Spiels verlassen und Instruktionen geben darf. Im gesamten Spiel stand er zweimal kurz an der Linie und lässt das Spiel ansonsten einfach so laufen. Naja, auch das kann ja eine Art und Weise der Spielbegleitung sein. Hast du das auch wahrgenommen? Und ja, müssen wir uns da Sorgen machen oder ist es einfach seine Art und Weise, die Spieler zu begleiten?
Ich glaube, das ist sein Stil. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen während des Spiels. Ich erinnere mich an die leuchtend weiße Trainingsjacke, die mir ein, zwei Mal auf jeden Fall ins Auge gestochen ist. Also komplett taucht er nicht ab auf seiner Bank. Er ist aber sicherlich kein Trainer, der 90 Minuten durchcoacht und eine Anweisung nach der nächsten auf den Rasen brüllt. Da scheiden sich ja eh die Geister, wie effektiv das letzten Endes überhaupt ist, ob das Spieler nicht eher verunsichert. Man sieht es hin und wieder, aber schon in Spielunterbrechungen, wenn Spieler mal eben kommen, um einen Schluck zu trinken, dass er sich den einen oder anderen dann greift oder sogar ranruft und nochmal so ein paar Instruktionen mitgibt. Also der ist schon drin im Spiel, da braucht keiner Angst haben, dass der auf der Bank irgendwie Sudokus löst und ja, seinen Aufgaben da nicht nachkommt.
Skat spielen die Jungs vom Trainerteam übrigens auch nicht. Die sind schon voll und ganz dabei. Ja, aber da ist eben jeder anders. Hat man gestern übrigens auch nochmal gesehen. Mirko Slomka war ja gestern als das abbindende Element bei Sky. Auch wieder ein völlig anderer Typ, ne? Wenn die Jungs da miteinander ins Gespräch gehen. Ich finde es immer wieder hochspannend. Aber so ist jeder Jack anders, wie man im Rheinland sagen würde. Und da sind wir bei einem, der uns gerade richtig gute Laune macht. Das ist nämlich Jens Day. Unser neuer Stürmer, wie ich ihn nenne, der das Spiel ja mit dem 1:1 überhaupt wieder aufgemacht hat. Dibar Nobby dazu, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Was war das wieder ein Spiel? Hab leider keine Stimme mehr, deswegen hast du uns auch geschrieben. Immer wieder Jens Day, er ist aktuell unsere Lebensversicherung. Ja, perfekt zusammengefasst, der ist immer dann zur Stelle, wenn man ihn braucht. Ist es inzwischen der wichtigste Mann bei Werder, Jens Day?
Aktuell ja, und wenn ich sage aktuell, dann kann man das sogar ausweiten, weil er schon in der letzten Saison mit seinen Toren und auch Vorlagen ganz, ganz entscheidend war. Der hilft einfach auf super vielen Ebenen. Nicht nur dadurch, dass er inzwischen wirklich diese Torgefahr konstant ausstrahlt. Jetzt schon wieder 4 Saisontore, damit mit Abstand gefährlichster Bremer, sondern auch, weil er auf dem Platz eben ja, so der Mann aus dem Maschinenraum ist, der auch wirklich Drecksarbeit erledigt, dem auch nicht immer alles gelingt. Der hatte auch in Mainz, obwohl er da auch trifft, nicht seinen allerbesten Tag, aber der hält den Laden da schon sehr, sehr gut zusammen und ist vor allem auch für seine Mitspieler ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt. Marco Friedl hat das hinterher gesagt, mit Jens auf dem Platz sind wir besser als ohne, wenn er mal nicht dabei ist. Da fehlt uns richtig was. Und wir erinnern uns, Stay hatte zu Saisonbeginn mit der Belastungsreaktion im Fuß ja wirklich über Wochen zu kämpfen, den kompletten Sommer über, wenn man ehrlich ist. Und wie stark er daraus aus dieser Verletzung wieder zurückgekommen ist, ja, das ist beeindruckend. Und du hast echt das Gefühl, auf der Tribüne als Beobachter, als Fan und als Mitspieler sicherlich noch mal viel, viel mehr. Solange der dabei ist, kann immer noch irgendwie was gehen.
Absolut. Bin ich total bei dir. Und du hast ja auch im letzten Podcast gesagt, vielleicht hatte Werder tatsächlich auch so ein bisschen Glück mit dem Verletzungspech. Denn sonst wäre er mitunter im Sommer weg gewesen. Ich würde gerne auf eine Szene schauen, die für große Irritationen gesorgt hat. Ich denke, sowohl im Stadion als auch vor dem Fernseher, als auch im Kölner Keller. Denn in der 51. Minute gab es eine Szene, die dann aus dem Hintergrund nochmal überprüft wurde, nicht aber von Schiedsrichter Felix Zweier. Und zwar bekommt Wolfsburgs Sousa den Ball an den ausgestreckten Arm. Werder 81 dazu. War das nicht ein Elfmeter in der ersten Halbzeit nach dem Schuss von Pieper? Der Ellenbogen geht doch klar zum Ball. Warum greift dort der Videoschiedsrichter nicht ein? Ja, die Aufregung war tatsächlich groß und deshalb hat sich Zweier nach dem Spiel auch nochmal erklärt. Wie hast du die Szene gesehen und hat der Kölner Keller hier richtig entschieden?
Also live im Stadion habe ich auch gedacht, ja, das wird ein Elfer sein. Okay, die checken das, dann zeigt er gleich auf den Punkt. Dementsprechend war ich überrascht, als es keinen Elfmeter gab. Hinterher, Felix Zweier hat sich nochmal erklärt, übrigens auf eigenen Wunsch, das war dem Schiedsrichter ein Anliegen, diese Szene auch vor einer Kamera dann nochmal einzuordnen. Und wenn man diese Erklärung hört, muss ich sagen, kann ich es mitgehen. Weil wenn man dann wirklich diese Aufnahmen seziert, so wie es der Kölner Keller getan hat, dann sieht man schon, das ist der Oberarm und nicht der Ellenbogen. Und der Oberarm ist quasi die erlaubte Region des Armes. Da darf der Ball hin. Von daher richtig entschieden. Es wird ja moniert, ja, okay, aber wieso guckst du es dir selbst nicht nochmal an? Und auch da denke ich mir, so hat Zweier ja auch erklärt, das ist ein Team. Und wenn ich aufs Ohr gesagt kriege von meinen Kollegen, die auch alle vom Fach sind, ey, nee, Oberarm haben wir gesehen, kein Zweifel, dann muss ich das Spiel auch nicht unnötig lange unterbrechen und mir selbst noch den Auftritt nehmen und das außen nochmal anschauen. Also im Stadion hätte ich gesagt, boah, also das war ein Fehler, es muss Elfer geben, im Nachgang kann man es verstehen. Und aus Werder-Sicht am Ende, ja, ohnehin völlig egal, weil es auch ohne diese Szene gut ausgegangen ist.
Ja, du, und auch vor dem TV sah es so aus. Und das hat Zweier übrigens auch nochmal in Richtung Kollegen gespielt, weil er gesagt hat, ihr habt da auch nochmal andere Bilder als wir dann. Wir können natürlich in diese Situation noch anders reingehen. Bei ihm ging es tatsächlich um die T-Shirt-Linie. Ich kenne bisher nur die Bikini-Linie, aber das ist beim Schiri dann die Linie, auf die es ankommt. Und da wird dann eben unterschieden, du hast gerade gesagt, zwischen dem strafbaren Teil des Arms und dem nicht strafbaren Teil des Arms. Und so lernt man auch bei jeder Bundesliga-Partie immer wieder was dazu, wie ich finde.
Ja, ich würde auch nie ernsthaft behaupten, ich könnte diese Handspielregeln Menschen erklären, die keine Ahnung vom Fußball haben, weil gefühlt kommen da jede Woche neue Nuancen hinzu. Es wird immer wieder neu interpretiert und ausgelegt. Also das hat ja fast schon philosophischen Charakter, das Handspiel im Fußball. Also da ja, können sich wirklich die Gelehrten inzwischen mit auseinandersetzen.
Ja, vielleicht machen wir mal so eine Special Edition Nachspieldeich, wo es nur um das Thema Handspielregel geht. Gucken wir mal. Wir schauen auf Leipzig, weil sonst wird es ein Hörbuch hier. Die Länderspielpause steht jetzt erstmal an. Das heißt, Werder hat zwei Wochen. Und dann geht's gegen eine harte Nuss, die Begegnung und damit das Wiedersehen mit Ex-Trainer Ole Werner. Und RB Leipzig steht an am Sonntag 15.30 Uhr in Leipzig. Übrigens mit Malte Bürger, der ist mit am Start. Ja, welche Hausaufgaben muss und sollte Werder bis dahin denn noch machen? Und vor allem, wie viele Spieler sind jetzt eigentlich mit ihren Nationalteams unterwegs? Wahrscheinlich ja die Österreicher. Sogar Vara habe ich, glaube ich, so im Kopf. Jens Day ja leider nicht. Oder was heißt leider? Für uns dann gut in dem Fall.
Ja, Horst Steffen wird das mit gemischten Gefühlen sehen, weil dann hat er den weiter im Training und kann aufpassen, dass der nicht zu viel belastet wird. Im Zweifel findet er es gar nicht so schlimm. Jens Day sieht das natürlich anders. Der wäre gern dabei. nicht berücksichtigt worden. Ich bin mir aber sicher, wenn der so weitermacht, dann ist der früher oder später auch wieder für Dennis Steinemeier zu sehen. Überhaupt gar keine Frage. Ja, genau. Du sagst es, es sind einige Werder-Spieler wieder auf Reisen. Sogar Vara noch mit weitem Trip gen Japan und ansonsten auch die üblichen Verdächtigen, die Österreicher, die wollen die WM-Qualifikation eintüten. Also da wird es für so manch Werder-Profi spannend in den nächsten Tagen. Und dann natürlich ganz besonders am kommenden Bundesligaspieltag in 2 Wochen das große Wiedersehen mit der alten Liebe Ole Werner, hätte ich fast gesagt. Schon speziell, da bin ich sehr gespannt. Ole selber wird vor dem Spiel leider nicht sprechen außerhalb der Pressekonferenz. Wir haben ihn natürlich schon angefunkt und gesagt, Mensch, wollen wir nicht über alte Bremer und jetzige Leipziger Zeiten quatschen? Nee, möchte er nicht. Er macht das im offiziellen Format Pressekonferenz, die wir uns natürlich reinziehen. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Dass Leipzig da der Favorit ist, dass Ole die aktuell wirklich gut in der Spur hat und dass Werder da fußballerisch besser auftreten muss als in den letzten Wochen, auch wenn dort die Punkte stimmten, ja, steht glaube ich auch außer Frage. Aber wissen wir ja auch alle in der Vergangenheit, es gibt auch immer mal so Werder-Spiele, wo man vorher das Gefühl hat, ah nee, da geht vielleicht heute wirklich mal nichts und dann zaubern die plötzlich was hin. Also ich bin sehr gespannt, sind noch 2 Wochen Zeit, bis dahin kann da sehr, sehr viel passieren.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie, die wird sicherlich sehr intensiv und wenn ihr zwischendrin mit uns sprechen wollt über Fußball, über alles, was eng damit verknüpft ist oder ihr generell ein Thema habt, was ihr uns mal zuschustern wollt, dann ist die 0160982133x8. Die 4, eure Anspielstation. Da sind wir verlässlich als Team für euch da. Wenn euch das hier gefallen hat mit dem Herrn Kutteus und mir, dann lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Aber das läuft wunderbar bei Spotify und Co. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder so zahlreich mit am Start wart. Daniel, für deine Expertise. Wie sieht dein Wochenende noch so aus? Du hast ja noch 2 Tage Zeit, bis es Montag wieder losgeht.
Ja, genau. Ein bisschen Wolfsburg-Nachlese, selbstverständlich. Mhm. Da gibt es noch so ein bisschen was aufzunehmen. Schreiben und einzuordnen. Was genau muss ich jetzt gar nicht hier darlegen? Lest ihr in ein paar Stunden wahrscheinlich schon in der Deichstube oder wenn ihr das hört, steht es wahrscheinlich ohnehin schon drin. Genau, und dann richten wir den Blick auf die kommende Woche und ja, Länderspielpause für uns auch immer spezielle Zeit. Richtig zum Durchatmen nicht, denn die Mitgliederversammlung beim SV Werder wirft auch ihre Schatten voraus. 16. November wird der neue Aufsichtsrat gewählt. Auch das wird uns sehr beschäftigen und von daher wird es sicher nicht langweilig.
Ja, wir sind sowieso im Stundentakt auf allen Kanälen für euch da. Das kennt ihr nicht anders von der Deichstube. Also macht was draus und macht euch vor allem ein schönes Wochenende. In 2 Wochen sind wir wieder für euch da. Cheers vom Nachspieldeich.
Ciao.